Wir gehen nun weiter zum nächsten Abschnitt dieser Predigtserie. Die Überschrift über diesen Abschnitt lautet die Herausforderung des Kreuzes. Ich habe ausführlich darüber gesprochen, was Gott durch das Kreuz für uns getan hat und darüber, was das Kreuz in unserem Leben bewirken kann. Doch all das kommt erst dann voll zur Geltung, wenn wir uns der Herausforderung des Kreuzes stellen. Von jedem von uns wird eine konkrete Reaktion gefordert. In dieser Lehreinheit werden wir uns unter dem Titel Die Herausforderung des Kreuzes mit genau dieser Reaktion beschäftigen. Ein bekannter Prediger, mit dem ich befreundet bin, sagte einmal, es reicht nicht, Gottes Volk herauszufordern, man muss es verändern. Ich kann euch also die Herausforderung vor Augen führen, doch inwieweit ihr Veränderung erfahrt, hängt von eurer Reaktion auf diese Herausforderung ab. Das kann ich euch nicht abnehmen. Ich möchte einige kurze Worte Jesu aus dem Neuen Testament lesen. Beginnen wir mit Matthäus 10, 34 bis 39. Jesus sagt, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das müssen wir unbedingt verstehen. Jesus stellt der Welt keinen Frieden in Aussicht, wie ihn die Welt gerne haben möchte. Ganz im Gegenteil. Er hat ein Schwert gebracht, etwas, das trennt und entzweit. Und dann sagt er weiter, denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das Evangelium wird Entzweiung innerhalb von Familien bewirken. Das hat die Geschichte bislang ohne jeden Zweifel belegt. Weiter heißt es, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Lesen wir weiter in Matthäus 16, 24 bis 25, nur diese beiden Verse. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Wenn aber jemand sein Leben verliert um meinetwillen, wird er es finden. Und dann noch Johannes 12, 24 bis 26. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. In diesen Passagen, mit ähnlichem Inhalt, aber unterschiedlichem Wortlaut, erklärt Jesus meines Erachtens ganz einfach und ganz klar, welche Reaktion Gott von uns auf die Botschaft des Kreuzes sehen möchte. Ich glaube, dass er hier auch kategorische Aussagen über die Bedingungen der Nachfolge macht. Lukas 14 haben wir nicht gelesen, können wir aber auch noch lesen. Ich denke, der Heilige Geist wollte, dass ich die Stellen in dieser Reihenfolge vorlese. Lukas 14, 26 bis 33. Hier sagt Jesus, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Jesus sagt nicht, wird er sich schwer tun, mein Jünger zu sein, sondern er sagt, kann er nicht mein Jünger sein. und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wir überspringen die nächsten Verse, die ein Gleichnis enthalten, und gehen gleich zu Vers 33. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Irgendwie ist dieser Vers in den Bibeln vieler Christen verschwunden. Ich war einmal Teil einer Gruppierung, die viel über Jüngerschaft zu sagen hatte, doch das Bemerkenswerte daran war, dass dieser Vers kaum zitiert wurde. Warum wird er nicht zitiert? Nun, es ist ein ziemlich harter Vers. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Überlegen wir uns nun ganz einfach und praxisbezogen, welche Reaktion oder Resonanz Jesus in diesen Versen schildert. Ich habe sie in 3 oder 4 aufeinanderfolgende Phasen unterteilt. Als erstes wird von uns gefordert, uns selbst zu verleugnen. Ich muss mich selbst verleugnen. Was heißt verleugnen? Ganz einfach, Nein sagen. Zu wem soll ich Nein sagen? Zu mir. Wir besprachen das bereits im Zusammenhang mit den verschiedenen Aspekten der Befreiung, die das Kreuz für uns errungen hat. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Deshalb sage ich Nein zu mir, weil ich keine Rechte mehr habe. Ich bin quasi von der Bildfläche verschwunden. Jesus sagt, wenn jemand sein Leben erretten will, wird er es verlieren. Das Wort, das hier für Leben steht, ist interessanterweise ein Wort, mit dem wir uns schon beschäftigt haben, zumindest ist es eng damit verwandt. Das Wort Psyche, also Seele. Es wird häufig mit Leben übersetzt, heißt jedoch eigentlich Seele. Die Grundbedeutung ist Seele. Jeder, der seine Seele verliert, wird sie finden. Was heißt es nun, seine Seele zu verlieren? Offenbar heißt es nicht, in Ewigkeit verloren zu sein, sondern im Endeffekt genau das Gegenteil. Um gerettet zu werden, musst du etwas verlieren, wobei ich nicht notwendigerweise vom Heil an sich spreche. Ich weiß wirklich nicht, wo ich die Trennlinie zwischen Errettung bzw. Heil und Jüngerschaft ziehen soll. Ich weiß es nicht. Wenn ich das Neue Testament lese und ganz offen bin, finde ich so gut wie keine Unterscheidung zwischen den beiden. Es spricht nie von Leuten, die zwar errettet, aber keine Jünger sind. Diese Unterscheidung entstand erst später im Denken der Christen. Ich weiß nicht, wo ich die Linie ziehen soll. Gott sei Dank muss ich nicht genau darüber entscheiden, wer gerettet ist. Als junger Prediger dachte ich immer, es sei meine Aufgabe, genau zu wissen, wie er in den Himmel kommt. Das war unglaublich belastend. Und je mehr ich darüber nachdachte, desto weniger wurden es. Am Ende war ich mir nicht einmal mehr bei mir selbst ganz sicher. Ich habe in dieser Position abgedankt. Das ist nicht länger meine Aufgabe. Ich versuche einfach nur den Menschen das Wort Gottes zu bringen, doch sie müssen sich ihm stellen. Auch ich versuche stets, mich ihm zu stellen. Doch meines Erachtens ist nirgendwo im Neuen Testament die Rede von Menschen, die gerettet, aber keine Jünger waren. Ich denke, hierfür findet man kein Beispiel im Neuen Testament. Vor Jahren hörte ich das Zeugnis einer sehr bekannten Dame aus der Welt der Unterhaltung. Ihr würdet sie alle kennen, wenn ich euch ihren Namen nennen würde. Es war auf dem ersten Evangelisationsfeldzug von Billy Graham in London im Jahr 1954. Ich war damals Seelsorgehelfer. Diese Frau kam auf die Bühne, wirklich eine schöne Frau, und sie gab ihr Zeugnis. Sie sagte, ich lernte schon in jungen Jahren Jesus als meinen Heiland kennen, doch erst später im Leben lernte ich ihn als Herrn kennen. Da ich wie ein Brite dachte, war mir die ganze Unterhaltungsbranche ohnehin suspekt. Ich dachte nicht, dass es dort überhaupt viele Christen geben könnte. Und mein Verstand sagte mir, genau, Römer 10,9, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, wirst du errettet werden. Ich dachte, wie kann man Jesus als Heiland kennen, ohne ihn als Herrn zu bekennen? Ich glaube wirklich nicht, dass das Neue Testament diese Möglichkeit offen lässt. Ich bin mir sicher, dass diese teure, kostbare Seele in den Himmel kommt, und ich möchte sie nicht kritisieren. Aber ich möchte euch damit zeigen, dass wir im Lauf der Jahrhunderte, in unserer christlichen Terminologie viele Dinge eingeführt haben, die durch das Neue Testament nicht zu untermauern sind. Ich sage euch noch etwas, das die Leute oft schockiert. Das Neue Testament kennt kein Heil, keine Errettung ohne Wassertaufe. Man findet kein einziges Beispiel hierfür im Neuen Testament. Ich denke, der Begriff wiedergeboren wird viel zu oft und viel zu leichtfertig verwendet. Ich bin wiedergeboren. Sag nicht zu mir, ich müsse mich ändern, schließlich bin ich ja wiedergeboren. Ich wüsste nicht, dass es so etwas im Neuen Testament gäbe. Mir scheint, das entspricht nicht dem Bild, das das Neue Testament zeichnet. Gott sei Dank muss ich nicht diese Entscheidungen treffen. Wir werden nun darüber sprechen, was Jesus in diesen Versen sagt. Wenn du sagst, das alles ist übergeistlich und gehe weit über das Wiedergeboren und Errettetsein hinaus, dann ist das deine Ansicht. Aber ich bezweifle, ob du sie biblisch halten kannst. Du kannst es versuchen. Wenn du es schaffst, dann sag's mir. Doch nicht jetzt, sondern später. Jesus sagt, du musst deine Psyche verlieren. Ganz allgemein kann man sagen, danke. Wofür habe ich denn eine Frau? Ich sag's euch, sie ist eine wunderbare Frau. Einigen von euch ist vielleicht aufgefallen, dass am ersten Abend die Naht an meiner Hose ein wenig aufplatzte. Würdet ihr es für möglich halten, dass sie alles dabei hatte, was sie brauchte, um hier an Ort und Stelle die Naht zusammenzunähen? Wie viele von euch wären dazu in der Lage? Das hat nichts mit meiner Predigt zu tun. Aber wir waren vor einigen Jahren in Südafrika und mir hatten sich die Türen zu allen jüdischen Gemeinden in Südafrika geöffnet. Ich erzählte ihnen, warum ich der Bibel glaube und warum ich an das Schicksal Israels glaube. Dort fanden wir viele neue Freunde und dann fuhren wir zum Flughafen Johannesburg, um nach Israel zurückzufliegen. Diesen Flug hatten auch viele Juden gebucht, darunter auch einige Frauen, die an den Veranstaltungen teilgenommen hatten und mich wiedererkannten. Ich stieg im Flughafen auf die Rolltreppe und mein Hosensaum fing sich in der Rolltreppe. Ich dachte, was tue ich jetzt? Wenn ich unten bin, müsste ich ja die Hose ausziehen. Ruth und ich bekamen die Hose dann irgendwie wieder frei und ich hatte einen großen schwarzen Schmierfleck auf meiner Hose. Doch Ruth hatte tatsächlich einen Fleckenentferner dabei und schon war der Fleck weg. Ich sag's euch, für diese jüdischen Frauen war das beste Zeugnis, das man sich denken konnte. Sie waren überwältigt vor Bewunderung für diese Ehefrau. Und da kann ich Ihnen nur zustimmen. Aber das nur nebenbei. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Wie sind wir nur auf das zu sprechen gekommen? Kannst du mir es sagen? Sie ist so praktisch veranlagt. Auch meine erste Frau war schon so. Man könnte sie richtiggehend als Hauswirtschaftslehrerin bezeichnen. Gott hat mich wirklich gesegnet. Ganz allgemein. Das ist nun keine Lehre, sondern lediglich eine Interpretation. Versteht man unter Psyche dreierlei: den Willen, den Intellekt und die Emotionen. Das ist keine Lehre, sondern lediglich eine Hilfestellung. Der Wille sagt, ich will. Beachte, das heißt hier immer ich, ich. Der Intellekt sagt, ich denke. Und die Emotionen sagen, ich fühle. Ich will, ich denke, ich fühle. Was heißt es nun, seine Seele zu verlieren? Es heißt, dass man nicht länger von diesen drei Dingen motiviert und kontrolliert wird, die alle nicht erneuerten Menschen motivieren und kontrollieren. Nur Menschen, die wiedergeboren sind, entrinnen dieser Kontrolle. Man tut etwas nicht, weil man es will. Man stimmt einer Sache nicht zu, weil man so und so denkt. Und man gibt sich einer Sache nicht hin, weil man fühlt, dass sie gut ist, oder weil man das damit einhergehende Gefühl einfach mag. Versteht ihr? Ihr müsst von diesen drei grundlegenden Motivationen befreit werden. Ich will, ich denke, ich fühle. Ich glaube, das heißt, die Seele ablegen. Oder die Seele verlieren. Du wirst nicht länger von diesen seelischen, ja, Bedürfnissen, wie ich sie nennen möchte, motiviert. In einer früheren Lehreinheit kamen wir auf ein Thema zu sprechen, das ich gar nicht aufgreifen wollte, aber ich glaube, der Herr hatte es so gelenkt. Wir sagten, der seelische Mensch nimmt nicht an, was des Geistes ist. Erinnert ihr euch? Der Psychikos-Mensch. Der seelische Mensch ist der Mensch, der von ich will, ich denke und ich fühle beherrscht wird. Er kann die Dinge des Geistes Gottes nicht annehmen. Es muss vorher ein Tod stattfinden. Diese drei Dinge müssen abgelegt werden. Was tritt an die Stelle dieser drei Dinge? Gottes Wille anstelle von ich will, Gottes Wort anstelle von ich denke und Gottes Maßstab anstelle von ich fühle. Es gibt eine Philosophie, die zwar nicht neu, aber heute recht beliebt ist. Sie sagt, wenn du dich gut dabei fühlst, dann tu es. Das ist nichts für Christen. Ich schreibe diese drei Dinge besser hier an. An die Stelle des ersten tritt Gottes Wille. An die Stelle des zweiten tritt Gottes Wort. Es geht also nicht um das, was du denkst, sondern um das, was Gott sagt. Und an die Stelle des dritten tritt Gottes Maßstab. Also Gottes Wille anstelle von ich will, Gottes Wort anstelle von ich denke und Gottes Maßstab anstelle von ich fühle. Unsere heutige Kultur orientiert sich praktisch ausschließlich an Gefühlen. Wenn du dich gut dabei fühlst, dann tu's. Doch wir denken anders. Gefühle abzulegen betrifft unsere engsten persönlichen Beziehungen. Und dann wird es wirklich ernst. Sehen wir uns noch einmal Matthäus 10, 34 bis 37 an. Dort heißt es, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und dann heißt es, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Im Anschluss daran spricht Jesus darüber, dass man das Kreuz auf sich nehmen müsse. Und das ist also eine Konsequenz dessen, dass man das Kreuz auf sich nimmt. Nun, werfen wir noch einen Blick auf Lukas 14,26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, seine eigene Psyche, so kann er nicht mein Jünger sein. Wir müssen verstehen, dass das Wort hassen in diesem Vers eine besondere Bedeutung hat. Wir müssen verstehen, was es wirklich bedeutet. Jesus stachelt uns ja nicht zum Hass gegen unsere nächsten Verwandten auf. Nicht einmal gegen Schwiegermütter und Schwiegerväter. Er sagt vielmehr Folgendes. Alles, was im Widerstreit zu eurer uneingeschränkten Loyalität mir gegenübersteht, ist etwas, das ihr hassen müsst. Wenn der Anspruch deiner Frau, deines Mannes, deiner Kinder oder deiner Eltern im Widerstreit zu deiner Hingabe an mich steht, dann musst du es in dieser Hinsicht hassen. Ich werde keinen Rivalen dulden. Alles, was wir Jesus und seinem Anspruch vorziehen, wird zum Götzen. Ich habe schon viele Christen gesehen, die aus ihren Kindern Götzen machen. Manche Männer vergöttern ihre Frauen. Manche Frauen vergöttern ihre Männer. Wisst ihr, was geschieht, wenn ihr euch einen Götzen macht? Gott muss ihn zerstören. Einen Menschen, den du liebst, zum Götzen zu erheben, ist der sicherste Weg, ihn in die Katastrophe hineinzureiten. Jesus sagt, ich werde keine Götzen dulden. Ich will deine vollständige, uneingeschränkte Loyalität. Meine Ansprüche haben Vorrang vor allen anderen, auch vor denen deiner eigenen Psyche. Versteht ihr? Wenn du deinen Vater und deine Mutter hassen würdest, ohne deine eigene Psyche zu hassen, wärst du nicht im Einklang mit dem Wort Gottes. Doch wenn du dich gegen dein eigenes Ich wenden kannst, musst du auf dieser Grundlage Nein zu allem anderen sagen, was mit deiner Hingabe an Jesus im Widerstreit steht. Ich denke, ich erzähle euch anschließend noch, welche Erfahrungen ich selbst dabei machte. Gehen wir weiter, wir müssen das unbedingt verstehen. Wozu müssen wir noch Nein sagen? Lukas 14, 33. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Wir müssen bereit sein, unsere materiellen Besitztümer, unser Haus, unser Auto, unsere Karriere, unseren Beruf, kurz gesagt alles, aufzugeben. Das ist die Bedingung für Jüngerschaft. Es ist ganz klar und einfach. Jesus hat keine komplizierten Regeln aufgestellt. Er sagt, gib dich mir vollständig und vorbehaltlos hin. Er sagt, wenn du das nicht tust, wirst du mit dem Hausbau beginnen, aber nie fertig werden. Du wirst in den Krieg ziehen, aber nicht genügend Truppen haben, um zu gewinnen. Er sagt, setz dich hin und überschlag die Kosten. Aber das kostet es nun mal, mein Jünger zu sein. Er ist so fair mit uns. Er ist nicht sentimental und er erweckt keinen falschen Eindruck. Fast jeder hier denkt nun darüber nach. Ich sehe es euren Gesichtern an. Heißt das etwa, dass ich... Die Antwort lautet ja. Genau das, was du in diesem Augenblick denkst, hat dir der Heilige Geist bewusst gemacht. Machen wir weiter, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Als nächstes musst du dein Kreuz auf dich nehmen. Gott wird dir dein Kreuz nicht aufbürden. Dein Kreuz ist etwas Freiwilliges. Du kannst es auf dich nehmen oder auch nicht. Ich habe schon mehr als einen Mann sagen hören, sein Kreuz sei seine Frau. Wenn du die Freiheit hast, sie aufzunehmen und wieder abzulegen, dann ist sie es vielleicht. Doch wenn du sie so und so am Hals hast, dann ist sie nicht dein Kreuz. Jesus nahm sein Kreuz auf sich. Er trug sein eigenes Kreuz. Wir müssen dasselbe tun. Gott wird es uns nicht auferlegen. Es ist etwas Freiwilliges. Was ist das Kreuz? Ich habe dafür schon zwei Definitionen gehört, die beide nicht von mir sind. Erstens, das Kreuz ist der Ort, an dem sich dein Wille und Gottes Wille kreuzen. Zweitens, das Kreuz ist der Ort, an dem du stirbst. Es ist das Werkzeug deines Todes. Das heißt, dass du aus deiner eigenen Entscheidung heraus und aus freien Stücken das auf dich nimmst, was dich zu Tode bringt. Doch wenn du es nicht auf dich nimmst, wird Gott es dir auch nicht auferlegen. Du brauchst nicht nervös zu werden. Gott wird dir nicht nachlaufen und sagen, hier, nimm das Kreuz. In den Augen Gottes ist das ja ein Angebot und kein Zwang. In seinen Augen ist das eine Art Ausweg. Den dritten Punkt finden wir in den Worten Jesu in Johannes 12, 24 bis 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Dieses Wort wahrlich hat nebenbei bemerkt zwei Dringlichkeitsstufen. Die eine lautet nur wahrlich, die andere lautet wahrlich, wahrlich. Ernste Aussagen beginnen mit wahrlich. Überaus ernste Aussagen beginnen mit wahrlich, wahrlich. Und das hier ist eine überaus ernste Aussage. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Dann wendet Jesus dieses Prinzip an, ganz klar und eindeutig, und er lässt keinen Zweifel daran, worüber er hier spricht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren, und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Auch hier steht wieder Psyche. Ich finde diesen Vers so anschaulich. Du hältst ein Weizenkorn in der Hand. Es gehört dir. Es ist in deiner Hand. Du kannst damit tun, was du willst. Du kannst es einfach nur anschauen oder sagen, es gehört mir. Ich werde es festhalten. Niemand wird es mir wegnehmen. Gott sagt, das ist deine Entscheidung. Aber solange du es in deiner Hand hältst, wird es allein bleiben. Es wird nie etwas hervorbringen. Ich finde das so realitätsnah, denn unsere Welt ist voll von einsamen Menschen. Du kannst sogar inmitten einer Menschenmenge oder mitten in einer großen Gemeinde einsam sein. Warum Menschen einsam sind, liegt unter anderem daran, dass sie das Weizenkorn festhalten. Und so bleibt es allein. Nichts geschieht mit ihm. Jesus hat das gesagt. Die Alternative heißt loslassen. Lass das Korn, das Samenkorn, aus deiner Hand in die Erde fallen und darin versinken. Du musst es aus den Augen verlieren. Du musst den Kontakt damit verlieren. Du musst deine Kontrolle darüber aufgeben, die Kontrolle über etwas verlieren. Davor haben wir alle schrecklich Angst. Doch mir geht es da anders. Geistliche Leiter haben ganz allgemein gesprochen Angst vor allem, was sie nicht kontrollieren können. Wisst ihr, meine Einstellung ist anders. Ich habe Angst vor allem, was ich kontrollieren kann. Denn wenn ich es kontrollieren kann, hat es nicht die Schubkraft, um das zu bewirken, was notwendig wäre. Zwei Dinge sind mir wichtig, dass die Situation unter der Kontrolle Gottes ist und dass ich unter der Kontrolle Gottes bin. Ich will sie nicht in der Hand haben und damit wären wir auch wieder beim Thema Zauberei angelangt. Solange du alles kontrollieren musst, wirst du es nicht durch den Heiligen Geist tun. Stattdessen wirst du es aus eigener Willenskraft heraus tun, indem du die Gefühle der Menschen ansprichst und indem du mit seelischen Mitteln ihre Emotionen beeinflusst. Das ist im Grunde der Unterschied zwischen seelisch und geistlich. Das Seelische ist das Weizenkorn in deiner Hand. Das Geistliche kommt erst, wenn du das Korn loslässt. Nun hast du es nicht mehr in der Hand. Es verschwindet im Dunkel der Erde. Du siehst es nicht mehr. Es ist weg. Vielleicht tritt sogar jemand darauf. Könntest du es ertragen, dass jemand auf dich tritt? Doch im Boden läuft ein Prozess ab, den ich nicht ganz verstehe. Ich bin kein Landwirtschaftsexperte, aber die Feuchtigkeit der Erde löst die Spelze des Korns ab. Heißt das Spelze? Ruth ist die Tochter eines Farmers. Bei solchen Dingen frage ich immer sie. Wenn die Spelze sich abgelöst hat und verrottet ist, dann macht sich das Leben im eigentlichen Samenkorn bemerkbar. Der Same treibt und ein kleiner grüner Schößling spitzt aus der Erde. Was ist das? Neues Leben. Das Leben, das Gott für dich hat. Doch solange du das Weizenkorn festhältst, wirst du dieses Leben nicht finden. Es wird dir zwischen den Fingern zerrinnen. Du kannst dir bei 50 Seelsorgern Rat holen und sie können deine Fähigkeiten einschätzen und alle möglichen Tests machen. Doch du wirst das Leben, das Gott für dich hat, erst dann finden, wenn du dieses kleine Samenkorn in deiner Hand nicht mehr festhältst. Du musst es loslassen und ein Risiko eingehen. Ich bin absolut der Meinung unseres Bruders, der hier im Laufe des Seminars einmal sagte, Glauben buchstabiert man R-I-S-I-K-O. Wer kein Risiko eingeht, wird Gottes Plan nie entdecken. Es ist riskant, Christ zu sein. Ich bin bereit, ein Risiko einzugehen. Es ist nämlich noch viel riskanter, kein Christ zu sein. Denn das führt auf lange Sicht unweigerlich in die Katastrophe. Das war der dritte Punkt, loslassen und begraben werden. Den vierten Punkt haben wir bereits angesprochen, ein neues Leben finden. Wiederholen wir diese vier Phasen noch einmal. Phase 1, verleugne dich selbst. Sag Nein zu deinem Willen, deinem Intellekt und deinen Emotionen. Verschiedene Leute tun sich unterschiedlich schwer, zu bestimmten Bereichen Nein zu sagen. Es gibt Leute, die von ihrem Intellekt regiert werden, andere werden von ihren Emotionen regiert, andere von ihrem starrsinnigen Willen. Es kommt darauf an. Aber du musst Nein zu diesem ganzen Komplex sagen. Das ist Selbstverleugnung. Phase 2, nimm dein Kreuz auf dich. Den Ort, wo sich der Wille Gottes und dein Wille kreuzen, das Werkzeug deiner Exekution. Phase 3, begraben werden, falle in die Erde, gehe unter die Erde und verliere jegliche Kontrolle. Gott sei Dank ist das nicht das Ende. Das Ende ist Phase 4, finde ein neues Leben. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes, das ausnahmslos und in allen Fällen gilt. Man kann kein neues Leben finden, solange man das Alte festhält. Ich möchte jedem von euch hier, der ein Kind Gottes ist, sagen, Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Er ist viel besser als alles, was du dir selbst ausdenken könntest. Aber du wirst ihn erst dann herausfinden, wenn du die Bedingungen erfüllst. Viele Menschen sagen, ich werde meinen Job aufgeben, wenn ich weiß, was Gott tun wird. Doch Gott arbeitet nicht auf dieser Grundlage. Er sagt, gib deinen Job auf und vertraue mir. Ich werde dir nicht im Voraus sagen, was geschehen wird. Du verlierst die Kontrolle. Und das ist eine Qual. Wir haben viel darüber gesprochen. was das Kreuz Satan angetan hat und dass Satan besiegt ist. Ich glaube, es ist das Vorrecht des Leibes Christi, den Sieg Jesu über Satan Praxis werden zu lassen. Doch nur die Leute haben das Recht, den Sieg Christi über Satan in die Praxis umzusetzen, die diese Bedingungen erfüllt haben. Schlagen wir einen meiner Lieblingsverse auf, Offenbarung 12,11. Ich denke, das ist ein Vers, der dem Teufel gar nicht gefällt. Vermutlich gehen wir später noch ausführlich darauf ein, deshalb schneide ich ihn jetzt nur an. Es heißt hier, und sie haben ihn überwunden. Sie, das sind die Menschen auf Erden, Christen wie du und ich. Ihn, das ist wer? Der Teufel. Durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses. Ich werde vor Abschluss dieser Predigtserie noch ausführlich erklären, was das bedeutet. In meinem Denken ist das die gewaltigste Offenbarung, die Gott mir je geschenkt hat. Aber wir werden jetzt nicht darauf eingehen. Ihr könnt euch also auf etwas freuen, was noch kommt. Achtet jedoch darauf, welche Leute mit sie gemeint sind. Das lesen wir am Ende des Verses, wo es heißt, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Welches Wort steht hier wohl für Leben? Psyche, genau. Sie haben ihre Seele nicht geliebt bis zum Tod. Was heißt das? Ich denke, das heißt Folgendes. Für sie war es wichtiger, den Willen Gottes zu tun, als am Leben zu bleiben. Als ich am Anfang mit den Leitern hier sprach, ging es darum, dass Gott mit dieser Gruppe in eine neue Phase eintreten werde. Das ist die Empfindung der Leiterschaft. Und unter anderem wurde auch gesagt, dass in diesem Zusammenhang ein Maß an Opferbereitschaft gefordert werden wird, das bislang generell gesprochen noch nicht erforderlich war. Das heißt, dass einige Leute ihr Leben wirklich hingeben werden, also wirklich im engsten Sinn des Wortes sterben werden. Einige Menschen innerhalb dieser Gruppierung haben ihr Leben bereits hingegeben. Glauben wir nicht, das sei alles noch zukünftig. Als ich in die britische Armee eingezogen wurde, erkannte ich einen Aspekt des Soldatenlebens. Ich habe keine schriftliche Garantie, nie getötet zu werden, wenn ich dieser Armee angehöre. Kein Soldat in keiner Armee der Welt hat je diese Garantie bekommen. Wir bezeichnen uns als Soldaten Christi. Wir betrügen uns selbst, wenn wir meinen, das heiße automatisch, dass wir immer am Leben bleiben werden. Das heißt es eben nicht. Es heißt vielmehr, dass durchaus das Risiko besteht, sein Leben zu verlieren. Ich möchte euch sagen, dass gerade jetzt Hunderttausende der besten Diener Gottes das in vielen Ländern der Welt tun. Ein Christ, der Statistiker ist, sagte mal Folgendes. Und ich kann euch hier die Belege dafür nicht einzeln liefern, aber er sagte, Untersuchungen würden zeigen, dass in unserer heutigen Welt jeden Tag 1000 Menschen ihr Leben für Jesus hergeben. Hier in einem Land wie diesem, wo wir so ungewöhnliche Privilegien genießen und Gelegenheiten haben, sind wir uns dessen nicht bewusst. Ich drohe euch nicht, ich habe euer Schicksal nicht in der Hand. Ich habe auch mein Schicksal nicht in der Hand. Ich sehe das ganz realistisch. Der Wille Gottes für mein Leben könnte es durchaus fordern, dass ich an einem bestimmten Punkt mein Leben hingebe. Ich sehe dieser Realität ins Auge. Ich strecke mich nicht danach aus. Doch wenn ich vor die Wahl gestellt werde, Gottes Willen nicht zu tun oder mein Leben hinzugeben, habe ich meine Entscheidung bereits getroffen. Möge Gott mir Gnade schenken, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Soweit es mich angeht, ist das eine ganz klare, einfache, praktische Angelegenheit. Ich möchte an diesem Punkt gerne ein persönliches Zeugnis geben, weil ich denke, dass es euch helfen wird. Ich geriet völlig ahnungslos in diese geistlichen Dinge hinein. Akademisch gebildet, aber geistlich völlig ahnungslos. Ich wusste nicht viel über das Ganze. Ich wusste nicht, was es heißt, wiedergeboren zu sein. In all den Jahren, in denen ich in die Kirche gegangen war, hatte mich nie jemand mit der Herausforderung konfrontiert, dass ich etwas tun müsse, um Christ zu werden. Im Juli 1941 begegnete ich eines Nachts gegen Mitternacht dem Herrn auf der Stube einer Armeekaserne. Das hat mein Leben total verändert. Am nächsten Tag war ich ein völlig anderer Mensch. Meine Einstellungen hatten sich verändert, meine Motive, meine Wünsche, mein Verlangen, meine Ziele im Leben. All das hatte sich nicht durch eine Lehre verändert, sondern durch die Begegnung mit Jesus. Etwa 10 Tage später wurde ich in derselben Stube, als niemand anderer da war, im Heiligen Geist getauft und ich sprach in Zungen. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass man eigentlich in eine Gemeinde gehen muss, um errettet und im Geist getauft zu werden. Als ich das erste Mal in eine Gemeinde ging, war ich schon gerettet und im Geist getauft. Innerhalb der folgenden 48 Stunden gab Gott mir in derselben Stube meiner Kaserne die Gabe der Zungenrede und deren Auslegung. Als ich das erste Mal etwas auslegte, hatte ich keine Ahnung, was ich da tat. Doch Gott zeigte mir darin sehr deutlich und anschaulich seinen Plan für mein Leben. Und seit mehr als 40 Jahren erlebe ich nun, wie sich dieser Plan Schritt für Schritt verwirklicht. Anschließend schickte mich die britische Armee dem Zielen Gottes gemäß nach Übersee und ich verbrachte 4,5 Jahre im Nahen Osten, 3 Jahre in Nordafrika, die letzten 18 Monate im Land Israel, das damals noch Palästina hieß. In diesen 18 Monaten in Israel sprach Gott zu mir über 2 außerordentlich wichtige Dinge. Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr genau an die Reihenfolge erinnern. Aber er sprach zu mir durch Zungenrede und Auslegung. Das ist kein Geheimnis, wie er sprach. Er zeigte mir, wen ich heiraten sollte. Ich betete damals für eine Dänin, die ein Kinderheim in Ramallah bei Jerusalem hatte, als der Herr mein Gebet unterbrach und sagte, ich habe euch unter dasselbe Joch gespannt und im selben Geschirr. Damit konnte ich nichts anfangen. In meinem weiteren Wandel mit dem Herrn erkannte ich jedoch, dass das Joch die Ehe ist und das Geschirr die gemeinsame Arbeit im Dienst für den Herrn. Das war meine erste Ehe. Ich bin nicht sehr gut im Beurteilen von Menschen. Gott hat mir nie gestattet, mir selbst ein Urteil zu bilden, wen ich heiraten solle. Danke Gott. Jedes Mal hat er mir konkret und exakt gezeigt, wen ich heiraten soll. Ich überlasse das lieber Gott als meinem eigenen Urteilsvermögen. Ich beklage mich nicht über das, was dabei rauskam. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Etwa zur selben Zeit sprach Gott zu mir über meinen Dienst und sagte, ich habe dich berufen, ein Lehrer der Heiligen Schrift zu sein in Wahrheit und Glaube und Liebe, die in Christus Jesus sind, für viele. Das ist die Grundlage der Berufung meines Lebens. Gott hat ihr noch weitere Dimensionen hinzugefügt, doch alles beruht darauf, ein Lehrer der Heiligen Schrift zu sein. Ungefähr zur selben Zeit, als ich aus der britischen Armee entlassen wurde, heiratete ich diese Dänin und wurde, wie ich bereits erwähnte, an einem Tag, an einem einzigen Tag, Adoptivvater von 8 Mädchen. Am Ende meiner 4,5-jährigen Dienstzeit außerhalb des Landes war ich zu einem freien Rücktransport nach Großbritannien berechtigt. Ich bekam auch einen Brief vom King's College, meinem College in Cambridge, in dem man mir eine rosige Zukunft in der akademischen Welt in Aussicht stellte. Es hieß, wenn ich zusagen würde, würde man mir erst dieses und später auch noch jenes geben. Wenn ich heute so darüber nachdenke, war ich nicht sehr taktvoll. Ich schrieb zurück und antwortete, ich bin Christ geworden, ich lehne das Angebot ab. Das war nicht sehr weise, aber mir fehlte es sehr an Weisheit. Etwas später wurde es angesichts der Schwierigkeiten, die zwischen den Arabern und Juden ausbrachen, ausgesprochen gefährlich, mit 6 jüdischen Mädchen in einer arabischen Stadt zu leben. Wir mussten nach Jerusalem hineinziehen und es war ungemein schwierig, ein Haus für uns zu finden. Letztendlich mussten wir das annehmen, was im Nahen Osten als Schlüsselgeld bezeichnet wird. Man bezahlt die Miete für 2 Jahre im Voraus und zieht ein. Wir mussten 1.000 Pfund aufbringen, was für uns damals unvorstellbar viel Geld war. Ich musste mein ganzes Geld abheben, das ich von meiner Familie bekommen hatte, und auch Versicherungsprämien hernehmen, um das Schlüsselgeld zusammenzubekommen. Und dann wohnten wir nur 6 Monate in diesem Haus. Denn anschließend mussten wir fliehen und sahen das Haus nie wieder. Ich will damit Folgendes sagen. Ohne dass mir jemand eine Predigt gehalten hätte, ließ mich der Herr all diese Schritte gehen. Ihr könnt euch also entspannen. Denn Gott fordert keine Freiwilligen. Viele Leute glauben, er täte es, aber er tut es nicht. Stattdessen wird er souverän sagen, ich möchte, dass du das und das tust. Du wirst feststellen, dass jede einzelne dieser Bedingungen erfüllt werden muss, wenn er dich führt. Er hat diese Bedingungen nie geändert. Ich möchte euch nur vor Augen führen, worum es dabei ging. Ich gab mein Heimatland Großbritannien auf. Ich gab meine Karriere auf, eine Professur in Cambridge. Ich gab meine Familie auf. Am nächsten von allen Familienmitgliedern stand mir wohl mein Großvater, der General in der Armee gewesen war. Und während meine Eltern in Indien lebten, lebte ich bei meinen Großeltern. Als ich in den Nahen Osten kam, erhielt ich einen Brief, in dem es hieß, er liege im Sterben, weil er Krebs hätte. Ich schrieb zurück, er wird nicht sterben, ich bete für ihn. Entgegen aller Voraussagen der Ärzte lebte er noch 3,5 Jahre. Als Gott mich schließlich rief, lag er wirklich im Sterben. Ich war sein einziger Enkel und sein großer Liebling. Die Armee hätte mir sogar die Reise zurück nach Hause bezahlt. Doch Gott gab mir ein Bild, das sehr, sehr anschaulich war. Ein Bild von einem Segelschiff in einem Hafen, das unter vollen Segeln stand. Er sagte, das Schiff liegt im Hafen. Du kannst jetzt einsteigen und es wird ablegen. Wenn du jetzt nicht einsteigst, segelt es ohne dich los. Ich wusste ganz genau, dass ich keine Wahl hatte und deshalb schrieb ich meiner Familie, ich werde nicht nach Hause kommen. Mein Großvater starb ohne mich. Er kam in den Himmel, denn er war überzeugter Christ. Um in das Haus einziehen zu können, musste ich mein ganzes Bargeld hergeben, was nicht sehr viel war, aber es war alles, was ich hatte. Ich musste meinen völlig neuen Lebensstil angewöhnen. Ich war nun Vater von 8 Mädchen. Ihr macht euch keine Vorstellung, was das bedeutet. Sechs Mädchen waren jüdisch, 1 arabisch und 1 englisch. Das ist nicht leicht. Ich würde nicht entscheiden wollen, welches das Schwierigste war. Da bin ich in meiner Einschätzung besser vorsichtig. Ich wüsste es auch gar nicht. Ich liebe sie alle und sie alle lieben mich. Ich bin heute Großvater von ungefähr 30 Kindern und Urgroßvater von fast 40. Sie sind über die ganze Erde verstreut, aber wir halten zusammen. Wir sind nach wie vor eine eng verbundene Familie. Das ist ein Wunder. Aber ich musste alles aufgeben. Meine Karriere, mein Land, meine Familie, meine Finanzen, alles. Ich hatte keine Ahnung, was die Zukunft bringen würde. Als ich meine erste Frau heiratete, stellte ich mir vor, wir würden den Rest unseres Lebens in dieser kleinen arabischen Stadt Ramallah verbringen. Wir kamen nie auf den Gedanken, wir könnten einmal woanders hingehen. Aber ich muss sagen, dass ich das Leben fand, das Gott für mich hatte. Es ist reich. Es ist aufregend. Es ist eine Herausforderung. Und ich muss auch noch sagen, dass Gott alle Ehre gebührt. Er hat mir bis weit über 70 meine Kraft, meine Agilität und einen klaren Kopf erhalten. Ich bin heute aktiver, ich predige mehr, ich reise mehr als je zuvor in meinem Leben. Gott sei alle Ehre dafür. Ich gebe ihm alle Ehre dafür. Es zahlt sich aus, Gott zu gehorchen. Nicht nach den Kriterien der Welt, aber im Sinne von ewigen Werten zahlt es sich aus, sich dem Herrn Jesus vorbehaltlos hinzugeben. Er wird dir gegenüber treu sein. Wenn er sagt, dass er dich durchtragen wird, wird er dich auch durchtragen. Du wirst dich selbst verleugnen müssen, du wirst dein Kreuz auf dich nehmen müssen, du wirst in die Erde fallen und sterben müssen. Doch am anderen Ende wartet ein neues Leben auf dich. Und es gibt keinen anderen Weg zu diesem Leben als Gottes Weg. Er lässt uns keine Alternativen, es gibt nur einen Weg. Wie sieht er aus? Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich, fall in die Erde und stirb. Und zu Gottes Zeit und auf Gottes Art und Weise wird etwas aus deinem Leben hervorsprossen, was du aus eigener Kraft nie hervorgebracht hättest. Du kannst dieses kleine Weizenkorn so lange in der Hand halten, wie du willst. Du kannst es ansehen, darüber beten, mit ihm reden, es irgendwo anpreisen, aber es wird nichts hervorbringen, weil Gott dafür eine grundlegende Bedingung aufgestellt hat. Ich bete für jeden von euch, dass keiner das Angebot Gottes ablehnen möge. Von einigen von euch weiß ich es. Ja, vermutlich haben sich schon viele von euch ihm ganz und gar hingegeben. Ihr wisst, wovon ich spreche, ihr habt das auch schon durchgemacht. Es entspricht der wunderbaren Art Gottes, mit jedem von uns individuell zu verfahren. Er behandelt keine zwei Leute gleich. Sein Plan ist für jeden von uns maßgeschneidert, doch die grundlegenden Anforderungen ändern sich nie. Wollen wir abschließend noch kurz beten? Ich möchte, dass wir alle unsere Herzen für Gott öffnen und zu ihm sagen: Gott, ich vertraue dir, gleichgültig welchen Plan du für mein Leben hast. Ich weiß, dass du mich liebst. Du hast dein Leben für mich hingegeben. Du hast bewiesen, dass du mich liebst. Ich kann dir vertrauen, Gott, und ich tue das auch. Nehmt euch noch kurz Zeit, um mit dem Herrn zu sprechen, und damit beenden wir für heute.